Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Heilige Speere und Kelche, Schuld und Vergebung warten auf Erlösung. Am Staatstheater Nürnberg hatte eine Neuinszenierung von Wagners Parsifal Premiere. In unserer Reihe Künstlergärten nehmen wir Sie mit nach Kent. An einem steinigen Strand pflanzte der britische Filmregisseur Derek Jarman Blumenbüsche und Gräser. Strike Germany, viel Kritik und Polemik. Einige Unterzeichner des Aufrufs waren bereit, sich interviewen zu lassen. Wir sprechen über demokratiestärkende Initiativen des Kulturrats Thüringen und hören, was die Dokumentarfilmerin Natalia Jefimkina über die Clubszene in Kiew erzählt. Studentenkünstler und Frontkämpfer feiern gegen den Krieg. An einem Karfreitag soll Richard Wagner die Idee für Parsifal, sein letztes vollendetes Werk, gekommen sein. Parsifal wuchs im Wald auf, aufgezogen von seiner Mutter Herzeleide, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Er kennt seinen Namen nicht, weiß nicht, wer sein Vater ist, weiß nicht, woher er kommt. Wagner sieht in ihm den durch Mitleid wissenden reinen Tor, ein Wesen, das von Macht nichts weiß und die Gralsgesellschaft, auf die es stößt, erlösen wird. In Nürnberg ist Wagners Oper heute aufgeführt worden mit starken Sängern und Sängerinnen und einem mächtigen Chor. Der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs hat sich die Parsifal-Neuinszenierung von David Herrmann angeschaut. Es ist kein Zufall, dass das Werk zu Ostern gespielt wird, denn es geht darin um Schuld und Vergebung, um Kräfte, die einen Menschen bewegen, religiös zu sein und um eine Gemeinschaft, die jenen Kelch besitzt, in dem einst das Blut von Christus am Kreuz geflossen sein soll und die Gesellschaft, die ihren Erlöser sucht. Was für einen Rahmen, Herr Fuchs, schafft der Regisseur David Herrmann für die Begegnungen und Konflikte in der Gralswelt?
Es sind eigentlich drei verschiedene Rahmen. Jeder Aufzug ist anders gestaltet. Es beginnt sehr klassisch, fast schon mit dem Weihefestspiel, dem Weihevollen. Das wird auch so projiziert, dass das nun der erste Aufzug ist. Und da ist in der Mitte so ein etwas merkwürdiges, ja, eine Art Skulptur, die beweglich ist, in die man rein und raus gehen kann, die neu beleuchtet wird immer wieder und die dann später auch zur Versammlungsstätte wird, der Gralsritter. Und das ist erstmal relativ by the book, sehr Text, Libretto und musikgetreu inszeniert, wobei es ein schöner Gag ist, zunächst das Gurnemanns, also das ist ja die altväterliche Figur in diesem Stück, dass die am Anfang ins Publikum kommt und aus dem Publikum heraus dann auf die Bühne geht, genauso wie die Kundri. Das ist ganz schön interaktiv, finde ich, gemacht. Der zweite Aufzug ist dann auf die Geschichte des Nürnberger Opernhauses bezogen. Da gab es ja eine Hitler-Loge und die wird thematisiert. Also da wird Parsifal vielleicht so ein bisschen in Richtung von Hitler gerückt. Diese Ästhetik spielt eine Rolle, sehr viel mit Schwarz-Weiß gearbeitet und eben am Schluss auch mit Filmeinblendung. Und dann wird es zu einem eher, könnte man vielleicht sagen, Happening, wobei der dritte Teil Endspiel heißt. Happening in dem Sinn, dass da sehr, sehr, sehr viele Figuren mehr als sonst auf der Bühne sind. Und dass das eigentliche, fragt man immer, was ist denn der Gral? Was ist diese Kraft, die diese Gemeinschaft am Leben hält? Das ist in der Sicht von David Herrmann eigentlich Licht. Also das merkt man im ersten Aufzug, die ernähren sich alle durch Licht. Und im dritten Aufzug sind es kleine Spiegel, die aber auch wiederum eben spiegeln und das Licht gleichsam reflektieren. Also Lichtnahrung gleichsam ist es und es wird verzichtet auf bestimmte Symbole, zum Beispiel wie die Taube.
Parsifal ist die zentrale Gestalt in der Literatur, wird er auch gottesnah genannt. Sie hatten eben gesagt, er wird in die Nähe von Hitler gerückt. Was für ein Profil hat er in dieser Inszenierung? Wie komplex ist es?
Da könnte man auch sagen, dass es drei verschiedene Parsifale gibt. Also dieser Tumbetor am Anfang, der ist wirklich da und beobachtet das Ganze, versteht nicht, in welcher Welt er da angekommen ist, was das für eine Gemeinschaft ist, die sich da eben merkwürdigen Ritualen hingibt. Und dann kommt eben dieser, ja, doch Hitler-Bezug. Und der dritte Aufzug, da gibt es nicht ein Parsifal, sondern ganz viele. Das heißt, er wird multiple da gezeigt, einheitlich gekleidet in weißen Anzügen, jeweils in weißer Bekleidung. Vielleicht ist es eine Idee zu sagen, wir alle sind das irgendwo letztendlich. Bei den Inszenierungen von David Herrmann ist es manchmal so, dass man den Eindruck hat, dass es relativ viele Unschärfen gibt, die sich also wirklich nicht so genau entschlüsseln lassen. Also man könnte das jetzt sehr vielschichtig sehen. Entweder sind wir alle gemeint oder eben diese gesamte Gralsgemeinschaft hat sich schon mit Parsifal verbunden. Da gibt es also mehrere Möglichkeiten, denke ich, das zu deuten. Aber auch hier drei Perspektiven auf diese Figur.
Die Klage ist ein Grundmotiv der Handlung und der Musik, auch ihre Überwindung. Wie gefielen Ihnen die Solisten des Abends?
Sehr, sehr gut. Vor allen Dingen fand ich Anna Gabler als Kundry exzellent. Das hat ein wunderbar warmes Timbre, das dann auch an den passenden Stellen und eben im zweiten Aufzug sehr, sehr erotisch ist. Und Parsifal hat gesungen Thaddäus Schlenk hier. Auch das recht überzeugend, finde ich. Vielleicht ein bisschen leicht, diese Stimme an der einen oder anderen Stelle. Aber das war insgesamt schon sehr gut. Auch Amfortas, Jochen Kupfer. Amfortas ist eben dieser leidende Gralskönig.
Und das Dirigieren von Roland Böhr?
Sehr zügig, rasche Tempi, da ist nicht so viel Weihevolles drin. Das ist sehr angenehm, finde ich. Das kann ja manchmal auch sehr getragen sein und auf der Stelle treten. Das ist da überhaupt nicht der Fall. Da ist immer Tempo und Dynamik drin. Also Böhr ist ja der Nachfolger von Johanna Malwitz als Generalmusikdirektor in Nürnberg. Und ich habe ihn jetzt zum zweiten meiner großen Premiere gehört, die ich auch musikalisch wirklich total überzeugend fand.
Die Oper berührt ja die großen Fragen des Lebens. Also warum leide ich? Wie kann ich dem Tod standhalten? Was ist Liebe? Wo finde ich Vergebung? Hat sie die heutige Parsifal-Aufführung im Innersten berühren können?
Ich glaube, dazu ist das ein bisschen zu viel ausgedacht, was David Herrmann macht, und zu abstrakt letztendlich. Man überlegt eher oder ist eher damit beschäftigt, die Bildideen dann zu entschlüsseln, sodass einem das emotional nicht so ganz nahe kommt, finde ich. Und selbst im ersten Aufzug, wo eben dieses Weihevolle da ist, das war mir dann fast ein bisschen zu weihevoll letztendlich. Also was das betrifft, jetzt den Kern des Stücks, wenn man das so ernst nehmen will, kam es nicht so ganz rüber für mich. Aber es ist auch, glaube ich, ein Zugang, den David Herrmann auch gar nicht wollte. Ich glaube, er wollte eher so ein bisschen was doch Kühleres und Abstrakteres machen.
Am Staatstheater Nürnberg hatte heute Richard Wagners Oper Parsifal Premiere. Jörn Florian Fuchs hat sich die Neuinszenierung von David Herrmann angeschaut. Besten Dank für Ihre Kritik.
Gerne.
Der Garten ist die kleinste Parzelle der Welt und darauf ist er die Totalität der Welt.
Letztlich besteht dieses künstlerische Projekt vor allem darin, Sinn zu schaffen.
Das Verhältnis der Menschen zur Natur ist eine der Grundlagen jeder Kultur.
Künstlergärten im Klimawandel.
Gestern stand uns der Garten vor Augen, den der Maler Joaquín Sorolla im 19. Jahrhundert anlegte. Mitten in Madrid erinnert die verwinkelte Grünanlage mit Orangenbäumen an die Alhambra in Granada und das Alcázar in Sevilla. Heute nehmen wir Sie mit nach Dungeness im englischen Kent. Dort, 2 Stunden entfernt von London, schuf der Maler und Filmemacher Derek Jarman seinen Garten. Der Schriftsteller Daniel Schreiber hat das von Pflanzen umgebene ehemalige Fischerhaus, in dem Jarman bis zu seinem Tod 1994 viel Zeit verbrachte, besucht. Er hat darüber auch in seinem Buch Allein geschrieben und nun ist er zu Gast bei Fazit, um uns von diesem besonderen Garten zu erzählen. Schön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Hallo.
Danke für die Einladung.
Derek Jarmans Filme haben experimentellen Charakter. Das Historien-Drama Edwards des Zweiten hat ihn interessiert. Das Denken des Philosophen Wittgenstein und verlorene Utopien. Mit seinem Film über das ins 20. Jahrhundert übertragene Leben des italienischen Barockmalers Caravaggio hatte Derek Jarman 1986 großen Erfolg auf internationalen Filmfestivals. Er hat Preise gewonnen. Es war auch das Jahr, in dem er erfuhr, dass er HIV-positiv war. Fing er damals an, nach einem Ort zu suchen, an dem er arbeiten konnte, aber sich auch zurückziehen konnte, wenn er das Bedürfnis hatte?
Ich bin mir nicht sicher, wie bewusst er nach einem so einen Ort gesucht hat. Tatsächlich hat er Dungeness und Prospect Cottage, das Haus, das vom Garten umgeben ist, zufällig gefunden. Also bei den Dreharbeiten eines Films und hat dann das erstmal ruhen lassen und später dann mit Tilda Swinton und seinem damaligen Lebensgefährten nochmal vorbeigefahren, hat es dann gesehen und in dem Moment gedacht, okay, jetzt das ist der richtige Ort.
Was für ein Ort ist denn dieses Dungeness? Ich habe nur gesagt, es liegt in Kent. Beschreiben Sie mal den Ort.
Es ist total absurd, weil es ist wirklich wie eine Mondlandschaft. Es ist komplett so otherworldly. Und das hat Jarman auch selbst so beschrieben. Also es ist zum einen direkt am Ärmelkanal an der Küste. Und in England kann man vieles gut, aber Strände kann man nicht gut. Das heißt, es ist wirklich sehr steinig, es ist überhaupt nicht malerisch, eine sehr flache Landschaft und ganz hinten sieht man ein Kernkraftwerk. Und dieses Prospect Cottage ist wirklich so ein einfaches, schwarz gebeiztes Haus mit neongelben Fensterrahmen und er hat es tatsächlich für 750 Pfund gekauft damals.
Für manche Menschen ist die Vorstellung, in der Nähe eines Atomkraftwerkes sich niederzulassen. Inzwischen ist es, glaube ich, außer Betrieb, aber damals eben nicht. Das hat ja etwas Apokalyptisches.
Das hat in jedem Fall dazu beigetragen, in dieser Atmosphäre und auch dieser Abgeschiedenheit zu leben. Man muss sich auch wirklich vor Augen führen, dass es damals eine völlig andere Zeit war. Das heißt, die Welt war apokalyptisch. Ne? Also die atomare Bedrohung war so stark wie noch nie. Also das Waldsterben, das Ozonloch, die Thatcher-Jahre und dieser entfesselte Neoliberalismus. Es war so eine apokalyptische Zeit und er hat das in seinen Tagebüchern als so demonic Disney World beschrieben, als dämonische Disney World. Dementsprechend hat dieser Ort vielleicht genau das zum Ausdruck gebracht, was ohnehin stattfand in seinem Leben.
Sie haben ja eben schon beschrieben, Dungeness liegt auf einer Landzunge direkt am Meer, überall sind Kieselsteine. Ich denke mir, es ist sehr windig dort, gibt vielleicht auch keinen Schatten, wenig Bäume. Zusammengenommen wahrscheinlich keine einfachen Bedingungen, um einen Garten anzulegen, um Blumen und Sträucher zu pflanzen. Was für Lösungen hat denn Jarman da gefunden?
Das ist so eine gute Frage, weil es eigentlich so gut wie möglich ist, an so einem Ort einen Garten anzulegen, weil die Sonne so stark ist, weil es wirklich keinen Schatten gibt, weil es immer salzige Ostwinde gibt, die alles kaputt beizen. Und es war lange Experimentierfreude, der nachgegangen ist. Das Ganze hat angefangen mit einem kleinen Zufallssämling einer rotblättrigen Meerkohlpflanze. Und dann hat er zusammen mit Freunden Dung eingefahren in diesen Garten um das Haus, hat Hochbeete hinter dem Haus gebaut, hat einen Bienenstock gebaut, und hat über Jahre wirklich in diesem wunderschönen Garten gemacht, wo immer etwas blüht. Also selbst im Januar blüht da so gelber Stechginster, wahnsinnig schön. Es geht weiter mit Ringelblumen, allen möglichen Frühjahrsblühern. Ein Feigenbaum stand ganz lange dort. Das war ein unfassbar schöner Garten.
Er ist ja selber auch Maler, also Farben, Formen, all das ist wichtig, auch in seiner Filmsprache. Sie haben diese Pflanzen eben schön beschrieben, aber gibt es trotzdem vielleicht eine Farbe, die dominant ist? Hat er da Vorlieben gehabt? Kann man das erkennen?
Ich würde sagen, gelb, orange, rot. Das waren so die dominanten Farben. Man kann sich das so ein bisschen wie so eine Punk-Version eines impressionistischen Gartens vorstellen. Es gibt auch tatsächlich Fotos von Jarman, wie er Giverny besucht hat, den Garten von Claude Monet, den er sehr bewundert hat und der in gewisser Hinsicht die Antithese dieses Gartens von Jarman selbst ist. Und trotzdem gibt es da so viele Parallelen, wie er mit Höhen und Flächen gespielt hat, wie er mit den Farbflächen gespielt hat. Es hat etwas sehr Malerisches letztlich.
Also kann man sagen, dass er seinen Garten auch als Teil des künstlerischen Werkes, das er geschaffen hat, betrachtete?
In jedem Fall. Also ich glaube, dass anfänglich war das wirklich etwas, was ihn einen Sinn verschaffte in der Welt und was ihn trotz dieser Diagnose am Leben hielt. Und damals, das weiß man vielleicht noch, bedeutete HIV automatisch ein Todesurteil. Das heißt, er wusste, er würde bald sterben, ohne abschätzen zu können, wann genau. Ich glaube, dass diese Idee, dass es auch ein künstlerisches Projekt ist, ganz automatisch kam, weil natürlich alles für ihn Kunst war, was er gemacht hat. Aber letztlich besteht dieses künstlerische Projekt vor allem darin, Sinn zu schaffen in einer Welt, die keinen Sinn mehr kannte, Zuversicht zu schaffen in einer Welt, die keine Zuversicht mehr kannte, Antworten auf Fragen zu finden, die keine Antworten haben und eine Möglichkeit finden, mit ungelösten Problemen zu leben.
Der Ort muss eine ungeheure Strahlkraft haben. Das merkt man, wenn man ihm zuhört. Er hat ja auch andere Künstler und Künstlerinnen angezogen, auf die hat er gewirkt. Was hat jemanden wie David Bowie oder Tilda Swinton an Dungeness angezogen?
Ich würde sagen, zunächst mal David Jarman, weil die waren natürlich eng befreundet und mochten einander sehr und haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wenn man sich aber so vorstellt, gerade wenn man jemand wie David Bowie oder Tilda Swinton ist und die meiste Zeit des Lebens in so ganz urbanen und glamourösen Kontexten verbringt, wo Leute permanent etwas von einem wollen. Und dann findet man sich in diesem wirklich einsamen Ort, in dieser Mondlandschaft wieder, wo es diese kleine Perle mit diesem schönen Haus und diesem wunderschönen Garten gibt, kann man das sehr nachvollziehen.
Die Pflanzen in Jarmans Garten müssen sehr stark sein. Sie haben gesagt, Wind und Sonne sind sehr stark. Regen müssen sie auch standhalten, sind wirklich ausgesetzt. Natürlich werden wir in den kommenden Jahren den Klimawandel auch noch sehr viel stärker zu spüren bekommen. Ist solch ein, ich sag mal, anspruchsloser Garten, weil ja er auf Steinen wächst oder Zwischensteinen, ein Garten, der ohne viel Erde auskommt, besser gewappnet als andere?
In jedem Fall. Und man muss auch dazu sagen, dass Jarmans Garten sehr einflussreich war. Zum Beispiel Piet Udolf, der niederländische Gartendesigner, ist auch ein großer Fan dieses Gartens. Und er hat zu einer ähnlichen Zeit und etwas später eine Gartenphilosophie entwickelt, der Jarmans Gartenphilosophie ganz ähnlich sah. Und die bestand eben darin, auf heimische Pflanzen zurückzugreifen, so früh und so schnell wie möglich eine Art kleines Ökosystem zu schaffen, das eben nicht auf künstliche Bewässerung angewiesen ist. Und das lässt sich natürlich nie hundertprozentig machen. Und natürlich ist so ein Garten in Dungeness in jedem Fall wahnsinnig arbeitsintensiv, was man auch daran merkt, dass der Garten heute eben nicht mehr so schön ist, wie er mal war, als Jarman selbst noch tätig war darin. Aber als Idee und als Vision ist es, glaube ich, der Weg, wohin alle unsere Gärten gehen werden.
Der Schriftsteller Daniel Schreiber hat uns den einzigartigen Garten beschrieben, den der britische Maler und Filmemacher Derek Jarman Mitte der 1980er Jahre angelegt hat. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.
Und freuen Sie sich auf die Fortsetzung unserer Reihe. 1930 kauften Vita Sackville-West und ihr Ehemann Harold Nicholson die Ruine von Schloss Sissinghurst in Kent. Der Garten, den die Schriftstellerin anlegte, ist legendär. 160.000 Menschen besuchen ihn jährlich. Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober und dem Beginn des Krieges gegen die Hamas in Gaza ist nichts mehr wie vorher. Eine Welt ist zerbrochen, vorbei, sagen Menschen, die in Israel und Gaza leben, die um Angehörige trauern oder diese noch vermissen. Auch fern der Kriegszone sind Konflikte aufgebrochen. Der allgemeine Judenhass äußert sich immer unverstellter. Für die Rechte der Palästinenser gehen massenhaft Leute auf die Straße, aber verstanden fühlen sie sich nicht. Deutschland wird vorgeworfen, sich zu einseitig mit Israel zu solidarisieren. Preisvergaben, Konferenzen und Ausstellungen von israelkritischen Künstlerinnen und Künstlern wurden abgesagt oder verschoben. Für mehr als 1000 Kunstschaffende ist das Zensur. Sie gehören zu den Unterzeichnern des Aufrufs Strike Germany, bestreikt Deutschland. Über den Aufruf wurde viel gesprochen, mit den Organisatorinnen aber kaum. Gerd Brendel hat Unterstützer befragt. Einer ist der Filmemacher und Kurator Abhishek Nilamba. Er formuliert den Konflikt so.
Es ist eine politische Position. Es geht um Resistenz zu haben gegen ein einseitiges Narrativ.
Nilamba gehört zu den gut 1000 Unterzeichnern des Strike Germany Aufrufs, die gleichnamige Homepage auflistet. Die Organisatoren bleiben anonym, Die Homepage nennt aber eine Internetadresse und nach mehreren Wochen E-Mails hin und her kommt ein Zoom-Interview zustande, unter der Bedingung, dass keine Namen genannt und die Stimmen verfremdet werden.
Nach den Demonstrationsverboten im Herbst, nach den vielen Veranstaltungsabsagen im deutschsprachigen Kulturbetrieb, wurde deutlich, dass das, was es sowieso schon schwierig gemacht hat, sich solidarisch zu zeigen mit Palästinenserinnen und Palästinensern, dass das noch ein neues Niveau erreicht hat.
Der Aufruf nennt die aufgeschobene Preisvergabe an die palästinensisch-israelische Schriftstellerin Adania Shibli und die Kontroverse um die letztjährige Hannah-Arendt-Preisträgerin Mascha Gessen als Beispiele. Aber wurde das nicht auch in deutschen Medien kritisiert und diskutiert? Und gab es nicht Auftritte und Podiumsdiskussionen, auf denen scharfe Kritik an Israel geübt wurde? Etwa auf einer Veranstaltung des Berliner PEN oder bei der Eröffnung des Transmediale Festivals. Wie sinnvoll ist also ein freiwilliger Rückzug aus dem öffentlichen Raum?
Ich glaube nicht, dass es ein Rückzug ist. Ich glaube, es ist auch eine Form der Öffentlichmachung von Engagement.
Ein Engagement, das für die Organisatoren zurückreicht bis zum Schluss des Bundestags von 2019 zur BDS-Kampagne, die Israel wirtschaftlich und kulturell isolieren will. Künstler, die der BDS-Bewegung nahestehen, sollten von staatlicher Förderung ausgeschlossen werden. Die Strike Germany-Organisatoren sprechen in diesem Zusammenhang von McCarthyismus, von Gesinnungsschnüffelei wie zu Zeiten des amerikanischen Senators McCarthy. Mit diesem Begriff hatte schon die deutsch-amerikanisch-israelische Philosophin Susan Nyman ihre Kritik am BDS-Beschluss formuliert. Sie und maßgebliche Kulturinstitutionen, vom Goethe-Institut bis zu den Berliner Festspielen, hatten damals aus Protest gegen den Bundestagsbeschluss die Initiative Weltoffenheit gegründet. Das allerdings verschweigt der Aufruf Strike Germany und behauptet stattdessen, die BDS-Resolution sei von deutschen Institutionen ohne Widerspruch akzeptiert worden. Für die Organisatoren lassen die Erfahrungen der letzten Monate nur einen Schluss zu.
Es gibt Gegenbeispiele, durchaus. Aber ich denke, dass diese Gefahr der Zensur und die Realität der Repression nach wie vor besteht.
Das ist auch der Grund, warum sie darauf bestehen, unerkannt zu bleiben.
Ganz einfach, die meisten, die mitorganisieren, können es sich nicht leisten, sich von deutscher Kulturförderung unabhängig zu machen.
Einer, der es sich leisten kann, ist Hamed Sino. Der libanesische Musiker zählt zu den bekanntesten Unterzeichnern. Mit seiner Band Mashru Leila besang er bis zur Auflösung der Gruppe schwule Liebe und prangerte Korruption und Misswirtschaft an. Geliebt von den Fans, gehasst von Konservativen zwischen Ägypten und der Levante. Im Zoom-Interview erklärt sich Hamed Sino eindeutig für Strike Germany.
There are several cultural institutions at the moment that are actively.
So wie ich das sehe, werden im Augenblick Arbeiten von palästinensischen und arabischen Künstlern von deutschen Institutionen zensiert. Und darum werde ich das in keiner Weise mit meiner Arbeit unterstützen.
An institution's position on this.
Einwände gegen den Strike Germany-Aufruf lässt er nicht gelten. Der erwähnt die, Zitat, völkermordartigen Angriffe auf Gaza, aber mit keinem Wort die Terrorattacken der Hamas. Darauf angesprochen, bricht Sino das Interview ab. Keine Diskussion. Die findet ein paar Tage später mit dem Künstler und Filmemacher Abhishek Nilamba in Berlin statt. Auch seine Haltung ist eindeutig, allerdings in einem ganz anderen Sinn.
Alle jüdische Leben und alle menschliche Leben und andere Leben should be protected.
Jedes menschliche Leben muss bewahrt werden. Ganz gleich, wie das Land heißt, Israel oder Palästina. Jeder, der dort lebt, hat dieselben Rechte.
Wenn es allerdings um das Engagement für die Rechte von Palästinensern in jenem Land geht, erleben die Lamber und viele seiner Kolleginnen in Deutschland das, was er ein Klima der Zensur nennt. Es erinnert ihn an das zunehmend repressive Klima unter der hindu-nationalistischen BJP-Regierung in Indien, dem Land, das er vor 7 Jahren verlassen hat.
Wenn ich den indischen Staat kritisiere, wird das mit Anti-Hinduismus gleichgesetzt. Genauso wie Kritik am Staat Israel mit Antisemitismus gleichgesetzt wird. Und das ist sehr problematisch.
Die Strategie von Strike Germany mag fragwürdig sein. Und sicher sind es auch die Motive einzelner Unterstützer. Nur vieles, was die Organisatoren an der gegenwärtigen Kulturpolitik hierzulande anprangern, wird auch von des Antisemitismus gänzlich unverdächtigen Personen kritisiert. Es geht um die Freiheit der Kunst, sagt Nilamba. Und
es geht um Humanität.
Ganz ähnlich hat es auch die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer in ihrer Rede im November formuliert.
Gerd Brendel, ist es gelungen, einige der Kritik und Polemik nicht scheuenden Unterzeichner des Aufrufs Strike Germany aufzunehmen. An ihrem Beispiel zeigt sich, wie schwer es ist, nicht selber zu reproduzieren, was man anderen vorwirft, an einseitigen Narrativen festzuhalten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Sogenanntes Giftgrün in Büchern aus dem 19. Jahrhundert ist für Nutzer von Bibliotheken unbedenklich. Das zeigen Untersuchungen vom Deutschen Bibliotheksverband DBV. Bei sachgerechtem Gebrauch sei weder für Nutzende noch für Mitarbeitende in den Bibliotheken eine höhere Belastung festgestellt worden, heißt es in einer Stellungnahme des DBV. Ein solches Buch abzulecken sei sicherlich keine gute Idee, aber das tue ja auch niemand, schreibt der Vizebundesvorsitzende des Verbandes Reinhard Altenhöhner. Wer sich an klar kommunizierte Regeln des Kontaktmeidens halte, könne weitgehend ungefährdet mit den historischen Beständen arbeiten. Das Giftgrün, auch Schweinfuttergrün genannt, wurde im 19. Jahrhundert bei der Buchherstellung verwendet. Es enthält gesundheitsschädliches Arsen. In Hannover hat am Abend der größte Tanz- und Gesangswettbewerb Europas für jüdische Kinder und Jugendliche stattgefunden. Bei der sogenannten Eurovision traten 13 Gruppen vor tausenden Zuschauern auf, teilte der Veranstalter, der Zentralrat der Juden in Deutschland, mit. Die 21. Ausgabe des Wettbewerbs stand unter dem Motto »Time to shine«. Laut Zentralrat verknüpfe es den Wunsch nach einem Licht, das Herzen erleuchte und die Teilnehmer aus dem Alltag reiße, mit der Erwartung, selbstbewusst die eigene Jüdischkeit zu feiern. Vorbild des Wettbewerbs ist der Eurovision Song Contest. In der sächsischen Oberlausitz haben heute insgesamt 9 sorbische Osterreitprozessionen tausende Schaulustige angezogen. Traditionell verkünden die sorbischen Reiter auf festlich geschmückten Pferden die biblische Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi. Etwa 1500 Osterreiter beteiligten sich an den Prozessionen der katholischen Sorben. Osterreiter gibt es seit mehr als 5 Jahrhunderten. Die Prozessionen führen von der Heimatkirche der Reiter bis ins nächste Dorf. Der Brauch ist ausschließlich Männern vorbehalten. Eine Grabstelle in der Nähe von Hollywood-Schauspielerin Marilyn Monroe ist bei einer US-Auktion versteigert worden. Für umgerechnet rund 180.000 Euro wechselte die Gruft auf dem Pierce Brothers Westwood Village Friedhof in Los Angeles den Besitzer, wie das Auktionshaus Julian's Auctions mitteilte. Das nun versteigerte Urnengrab liegt allerdings nicht genau neben der Berühmtheit. Es befindet sich eine Reihe über und 4 Plätze links von Monroes Ruhestätte in einer Urnenwand. Auch andere Prominente sind dort begraben, etwa die Schauspielerin Natalie Wood, der Schriftsteller Truman Capote und Playboy-Gründer Hugh Hefner.
Laut einer aktuellen Umfrage hat die AfD in Thüringen an Rückhalt eingebüßt. Sie hat 5% Stimmen verloren, bleibt aber stärkste Partei im Land. Der Publizist Peter Laudenbach hat Übergriffe auf Kulturschaffende und Kultureinrichtungen zusammengetragen, die in den vergangenen 5 Jahren begangen wurden, von Morddrohungen bis Brandanschlägen. In Fazit hat er über Muster der Einschüchterung gesprochen. Das liberale Kulturestablishment wird von der AfD in Frage gestellt und von rechtsextremen Gruppierungen und Einzeltätern attackiert. Wir schauen in diesen Tagen in Fazit in die Bundesländer Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Unsere Gesprächspartner arbeiten in Kultureinrichtungen, die die Demokratie stärken, das Steinhaus in Bautzen oder der Kulturrat in Thüringen. Dessen Geschäftsführerin ist Judith Drühe. Schönen guten Abend, Frau Drühe.
Vielen Dank, einen schönen Abend.
Der Kulturrat in Thüringen ist ein Dachverband, der die vielen verschiedenen Kulturinitiativen im Land überblickt. Können Sie uns ein paar Beispiele beschreiben von Kulturarbeit, die es schafft, dass sich Menschen begegnen, die sich sonst in unterschiedlichen politischen Kreisen bewegen?
Das kann ich versuchen, aber tatsächlich ist es ja nicht so, dass man vorher erstmal eine Gesinnungsprüfung macht. Von daher, die Kulturarbeit, die wir machen, ist erstmal für alle offen, egal welche politische Gesinnung die Menschen haben. Und es lässt sich auch nicht immer überprüfen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich in Regionen in Thüringen, wo man ungefähr weiß, wie die Menschen voraussichtlich wählen werden. Und da gibt es tatsächlich einige schöne Beispiele, wo in der Land Initiativen entstanden sind, die versuchen, Begegnungen zu schaffen. Das sind beispielsweise die Zukunftswerkstatt Schwarzertal, die versucht, das Abgehängtsein-Gefühl wegzumachen, indem sie das Dorfkino in die ländlichen Regionen holt. In vielen Regionen gibt es keine Kinos mehr. Das heißt, man fährt eine Stunde, anderthalb Stunden bis zum nächsten Kino. Und die geben an Vereine auch Lizenzen heraus, dass wieder Kinoabende gestaltet werden können, wo man hinterher auch ins Gespräch kommen kann. Das ist ein wunderschönes Beispiel, was ich mag. Es ist aber zum Beispiel auch die Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendkunstschulen, die mit ihrem mobilen Kulturacker Kulturvermittlung im ländlichen Raum betreibt und da auch intergenerative Projekte macht, zum Beispiel Oral History Projekte, wo Dorfchroniken aufgenommen werden, wo Jugendliche ältere Menschen befragen. Aber eigentlich gibt es in fast jedem Ort einen kleinen Förderverein, der das baukulturelle Erbe versucht zu pflegen und nicht nur zu bewahren, sondern auch wieder zu beleben, indem Märkte in alten Schlössern gemacht werden oder Ähnliches. Von daher, Thüringen ist sehr reich an sehr engagierten Menschen, die versuchen, auch in den Regionen, die vielleicht gerade kein gutes Image haben, Leben zu bringen.
Der Kulturrat Thüringen ist Teil der Initiative Weltoffenes Thüringen, die sich im November 2023 gegründet hat. Wie viele Unterstützer haben Sie inzwischen und wie klappt diese Arbeit?
Wir sind im Moment, glaube ich, bei ungefähr 7000 UnterstützerInnen. Die kommen tatsächlich aus der ganzen Welt. Es ist nicht nur Thüringen, aber natürlich vordergründig Thüringen. Das sind Kulturveranstalter, das sind Einzelpersönlichkeiten, das sind aber auch ganz, ganz viele Unternehmen. Und das macht es, glaube ich, recht einzigartig als Initiative, die sich für besondere Werte einsetzt. Die Zusammenarbeit klappt unterschiedlich gut. Erstmal bietet das ja nur einen Rahmen, unter dem verschiedene Akteure einzelne Aktionen machen können. In dem Sinne ist es erstmal eine Kampagne. Aber die Einzelnen machen viel. Das heißt, es gibt Unternehmen, die jetzt anfangen, Kantinengespräche zu organisieren. Es gibt verschiedene Regionen, die Marktplatzgespräche machen. Wir werden zwei größere landesweite Aktionstage machen, einen vor den Kommunalwahlen, einen vor den Landtagswahlen. Das ist sehr fruchtbar und da muss man jetzt schauen, was sich daraus alles entwickelt. Es ist alles im Fluss.
Das Wort weltoffen macht ja deutlich, dass man bereit ist, die Welt zu empfangen. Man braucht sie auch. Man ist ja angewiesen auf die anderen. Es sollte eigentlich einleuchten. Und die Mehrheit in Thüringen ist sicherlich auch offen für andere und anderes. Trotzdem schauen wir gebannt auf die, die es nicht sind. Kommt ein breiter Zusammenschluss gegen rechtsextreme Kräfte nicht eigentlich ein bisschen spät im Land?
Erstmal würde ich honorieren, dass was kommt. Und das finde ich wichtiger, als anzumerken, dass es zu spät kommt. Und dann ist auch die Frage, zu spät für was? Ich denke, Demokratiearbeit hört erstens nicht auf. Zweitens hat sie auch nicht mit der Initiative Weltoffenes Thüringen angefangen. Die Initiative bündelt jetzt verschiedene Kräfte. Aber auch zuvor waren schon sehr, sehr viele Initiativen, Persönlichkeiten unterwegs, um dafür zu kämpfen. Und jetzt können wir einfach nur gucken, wie viel man erreichen kann. Und am 2. September bei den Landtagswahlen hört die Arbeit auch nicht auf. Auch danach, egal wie das Wahlergebnis ausgeht, müssen wir für diese Werte, für unsere demokratische, freie demokratische Grundordnung weiterkämpfen. Von daher würde ich da versuchen, den Blick auf das Positive zu richten, zu schauen, was man noch schaffen kann und nicht auf das, was man vielleicht verpasst hat.
Man muss sich ja manchmal auch entscheiden. Also redet man mit AfD-Wählern oder tut man es nicht? Also wie schwer ist das in der Arbeit im Kulturrat, sich von ihnen abzugrenzen?
Auch da würde ich erstmal noch unterscheiden wollen. Kultur ist für alle da. Das heißt, wenn unsere Mitglieder Kulturangebote machen, dann wird natürlich nicht an der Kasse oder am Eintrittsbereich gefragt, was wählst du? Das heißt, die Auseinandersetzung mit Kultur und über Kultur würde ich jederzeit mit jedem machen. Da würde ich aber unterscheiden von Politikern. Ich sehe doch durchaus eine klare Grenze darin, ob ich mit Politikern darüber diskutiere, ob Remigration oder, wenn wir es ganz klar benennen, Deportation eine Möglichkeit wäre. Das würde ich nicht tun. Von daher, Kultur ist für alle da und ist für alle offen. Es gibt aber klare Grenzen über das, worüber ich mich austauschen möchte.
Wie gehen Sie denn im Kulturrat damit um, wenn Leute Ihnen entgegentreten, die Demokratie in Frage stellen und Ihre Angebote ablehnen?
Wir versuchen, im Gespräch zu bleiben. Also wie gesagt, es gibt Bereiche, da muss man miteinander reden, da muss man sich zuhören, da muss man Sorgen und Ängste, die ja irgendwo herkommen, wahrnehmen. Ich glaube, Kulturarbeit ist ja vor allen Dingen auch dafür da, die Menschen wieder in eine Selbstwirksamkeit zu bringen, ihnen neue Erfahrungsräume zu öffnen. Und wenn es aber dann wirklich in verfassungsfeindliche Richtungen geht, dann werden da ganz, ganz klare Grenzen gezogen. Und da sind wir uns innerhalb des Kulturrates, das heißt mit all unseren Mitgliedsorganisationen von Literaturrat über Architektenkammer und Museumsverband, sehr einig, dass wir da Grenzen aufziehen.
Und vielleicht sollte Kultur auch nicht nur als Kampfmaßnahme gegen rechtsextreme Kräfte eingesetzt werden und wahrgenommen werden, oder?
Nein, Kultur ist ein Wert an sich. Kultur kann gesellschaftlichen Zusammenhalt bringen. Kultur kann aber auch einfach nur Genuss bringen. Da kann jeder für sich auch das herausziehen, was ihn damit glücklich macht. Das heißt, es ist ein Baustein, den Kulturarbeit bringen kann. Aber Kultur, Kunst, Musik an sich hat auch einen Selbstzweck. Es ist beides da drin enthalten.
Judith Drühe ist Geschäftsführerin des Kulturrats Thüringen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Morgen sind wir in Fazit mit Friederike Seifert von der brandenburgischen Initiative Kunst und Kultur in Jamlitz verabredet. Seit 2 Jahren führt Russland einen Angriffskrieg in der Ukraine. Fast täglich fallen russische Bomben auf das Land und die Hauptstadt. Und dennoch wollen die Einwohner von Kiew ihr normales Leben nicht aufgeben. Dazu gehört auch das Ausgehen. Aber feiern im Krieg mit Sperrstunde und immer wieder auch Luftalarm, wie geht das eigentlich? Natalia Jefimkina ist Dokumentarfilmerin und gebürtige Ukrainerin. Sie ist vor kurzem in ihre Heimatstadt Kiew gereist und hat sich dort in der Clubszene umgehört, die vor dem Krieg eine der meist angesagten in Europa war. Willkommen bei Fazit. Guten Abend.
Guten Abend.
Können die Clubs ganz normal öffnen und kommen die Feiernden?
Ja, die Clubs sind offen, aber nur bis 23 Uhr, denn ab 24 Uhr beginnt die Sperrstunde bis 5 Uhr morgens. Und alle halten sie sehr strikt ein, weil es gibt eine Strafe von 8.000 Grivna, das sind umgerechnet 200 Euro. Und wenn man das zweite Mal erwischt wird, das Doppelte und dann das Dreifache. Außerdem kann man von der Polizeistation direkt an die Front geschickt werden, das heißt eingezogen werden. Deswegen versuchen die Menschen selbst, vor 23 Uhr nach Hause zu kommen. Und trotzdem erstaunlich ist, dass viele Bars und Clubs aufmachen, weil viele Ukrainer jetzt zurückkehren nach Kiew. Aus dem Ausland und auch aus den besetzten Gebieten gibt es viele, die nach Kiew flüchten. Und als ich in Kiew war, habe ich mehrere Clubs besucht. Eins davon ist in der Kirillowskaja 41. Es hat keinen Namen, ist aber der berühmteste Club der Ukraine. Es ist nach der Straße benannt. Es ist nicht der Maidan-Bezirk, wo alles diese sowjetischen Prachtbauten sind, sondern eine ziemlich schäbige Gegend am Dnieper. Und dort ist dieser stylische Club, der eigentlich unserem Berghain ähnlich ist. Große Partys beginnen jetzt oft schon um 14 Uhr, die kleineren um 18 Uhr. Denn um 23 Uhr wird die Musik abgeschaltet und die Bar funktioniert nicht mehr. In den Einkaufszentren, in Theatern, wenn es Bombenalarm gibt, dann unterbrechen sie die Vorstellung oder man wird rausgeschickt. Die Clubs handhaben es ein bisschen leger und es wird oft das Bombenalarm überhört.
Konnten Sie mit Betreibern und Besuchern, Besucherinnen von Clubs sprechen? Und was war Ihr Eindruck, was motiviert Sie, in den Zeiten des Krieges feiern zu gehen?
Es hat so ein Gefühl, als würde man im Moment leben, als gäbe es keinen Morgen. Und das gilt, glaube ich, für alle Ukrainer zurzeit, dass man eben sehr momenthaft lebt. Die Menschen brauchen Orte, wo sie abschalten können. Und ich habe dann nach Kirillowskaja 41 auch einen ganz kleinen Club besucht im Keller. der auch in der Zeit des Krieges als Bombenkeller, Sicherheitsort diente, der für die Bewohner. Dieser kleine Club hat auch keinen Namen, auch wahrscheinlich auch keine Lizenz und ist nur für die eigenen Freunde. Und dort habe ich mit dem Clubbesitzer gesprochen und ihn gefragt, warum man jetzt gerade im Krieg Clubs braucht.
Ich bin kein Musiker. Ich bin einfach ein kreativer Mensch. Ich mache Kunst in allen möglichen Bereichen. Ich habe 3 Veranstaltungsorte. Ich zahle viele Abgaben und jeden Tag fließen die Einnahmen der Eintritte an die ukrainische Armee. Ich versuche, irgendwie in unser Land zu investieren und die Kultur ist ein sehr wichtiger Teil eines Landes. Also, was bleibt uns übrig? Spenden, unterstützen und wenigstens einen Teil von dem früheren Leben, das wir vor dem Krieg geführt haben, behalten.
Wer, Natalia Jefimkina, geht denn in die Clubs? Sind das nicht auch Oligarchenkinder, die nicht in den Krieg müssen, oder doch eher ganz normale Menschen? Wie ist das Verhältnis etwa?
Die Oligarchenkinder, glaube ich, sind alle im Ausland. Es sind eher sehr unterschiedliche und sehr normale Menschen, Studenten. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Filmemacher getroffen aus Litauen, der die letzten 16 Jahre in London gelebt hat und gerade jetzt in dem Krieg nach Dnipro, also der 4. Stadt der Ukraine, gezogen ist. Und ich habe ihn gefragt, warum er extra für die Aufenthaltserlaubnis eine Scheinheirat eingegangen ist und warum er in die Ukraine jetzt gerade gezogen ist.
Ukraine gefällt mir aus mehreren Gründen. Das Umfeld hier ist sehr schön. Es ist einerseits sehr entwickelt, aber gleichzeitig auch noch sehr wild, nicht wie in Europa, wo alles schon sehr glatt gebügelt ist. Alles hat seine Aufgabe. Das Zweite sind die Menschen. Sie sind sehr motiviert und kreativ. Es ist sehr leicht, mit ihnen zu arbeiten und neue Sachen zu starten. Der Krieg ändert im Prinzip gar nichts daran, außer dass er diese Kreativität noch verstärkt.
Also mich hat das sehr überrascht, dass sie jetzt gerade in die Ukraine gekommen ist, aber ich verstehe das natürlich auch. Das ist gerade der Ort, wo es am intensivsten ist, vielleicht für ihn. Und viele Leute, die in den Clubs kommen, sind auch an der Front und haben Fronturlaub und kommen dann in die Clubs, um in ihrem Urlaub abzuschalten. Und es hat fast den Anschein, als wäre niemand ausgereist, als wären die Leute weiterhin gehen sie in Clubs und sind da geblieben, obwohl es natürlich mehr Frauen sind, aber auch junge Männer habe ich in Clubs gesehen.
Was sagen die Clubbetreiber und die Besucher denn über den Krieg? Sind die politisch oder apolitisch?
Interessant ist es, weil es einem sofort in den Sinn kommt, dass die Kiewer eben apolitisch sind. Und das wird ihnen auch oft von der Front vorgeworfen, dass die Kiewer ihr schönes Leben weiterführen können. Das ist aber dem nicht so. Da war ich auch überrascht, dass viele sehr politisch reagieren, sehr viele spenden. Und sie machen sich darüber Gedanken, dass auch sie eines Tages kämpfen werden und eingezogen werden. Wie es ist, als junger Mensch nicht zu kämpfen und ob die Angst haben, eines Tages eingezogen zu werden, diese Frage habe ich auch Maxim gestellt.
Ich möchte der Welt etwas geben. Und was das Militär betrifft, ich helfe, soweit ich kann. Aber es ist ein schmerzvolles Thema und es ist auch schwierig zu erklären. Aber wir haben ja nicht solch ein autoritäres Land, dass, wenn du ein Mann bist, du zwangsläufig kämpfen musst. Nein, ich bin ein spiritueller Mensch. Und wenn meine Zeit zu kämpfen gekommen ist, dann kommt sie.
Das war Maxim und auch Zer aus London. Sie sind beide wehrpflichtig, auch weil Zer die Scheinehe eingegangen ist und jetzt eben als ukrainischer Staatsbürger gilt. Und er hat sich in Dnipro zur Territorialverteidigung angemeldet. Das heißt, er ist bereit und bereit eingezogen zu werden. Und bis dahin filmt er die zerstörten Gebiete, um vielleicht nach dem Krieg die Aufmerksamkeit für den Aufbau drauf zu lenken. Ich habe aber auch mit Diva gesprochen. Diva ist nicht binär und arbeitet als Türsteherin. Diva hatte die Möglichkeit, aus dem Land zu fliehen, hat sich aber entschieden, eben in diesem schwierigen Moment muss sie eher im Land bleiben.
Wir müssen auch unsere Gesundheit im Blick haben. Wir können ja nicht alle ständig kämpfen. Europäer werden das nie verstehen, weil sie das alles nicht haben. Wenn Kämpfer von der Front frei haben, wollen sie sich auch erholen. Manchmal gehen sie in Clubs. Sie erholen sich, tanzen, lernen jemanden kennen, unterhalten sich und gehen weiter. Und das ist für sie eine Art Abschalten. Für manche ist es ausreichend, zum Psychologen zu gehen, im besten Falle. Manchen hilft das Malen, anderen hilft Yoga oder Sport, aber manch einer braucht Musik und den Tanz.
Und dieses Bedürfnis sollte keiner in Frage stellen. Die Dokumentarfilmerin Natalia Jefimkina hat uns geschildert, wie sie die Clubszene in ihrer Geburtsstadt Kiew erlebt. Dafür und für ihren Besuch hier vielen Dank.
Danke auch.
Ich verabschiede mich jetzt und wünsche allen noch einen friedlichen Ostermontag.